Die heutige Lesung findet ihr im Brief des Apostel Paulus an die Kolosser im 3. Kapitel, die Verse 5 bis 11. So tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind: Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Wegen dieser Dinge kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams, unter denen auch ihr einst euer Leben geführt habt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt ihr auch das alles ab: Zorn, Grimm, Bosheit, Verleumdung, unanständiges Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Da gilt nicht mehr Grieche und Jude, Beschnittener und Unbeschnittener, Barbar, Sküte, Knecht oder Freier, sondern alles und in allen ist Christus. Worte des lebendigen Gottes.
Nochmal ein Hallo von mir. Und ich will nochmal beten. Himmlischer Vater, wir kommen jetzt zu deinem Wort und bitten dich, dass du uns führst durch den Heiligen Geist, den du uns geschenkt hast, durch Glauben. Bitten, dass du uns Frische gibst, dass du uns auch Mut gibst, zu schwierigen Versen zu kommen, die uns oft auch sehr unangenehm stellen. Wir bitten, zeig uns was Neues, zeig uns deine Gnade, zeig uns auch deine Liebe. In Jesu Namen. Amen. Ja, heute wenden wir uns erneut dem Brief des Paulus an die Kolosser zu. Und nachdem Paulus ganz viel Theologie erklärt hat in Kolosser 1 und 2, kommen wir nun zu einigen sehr praktischen Versen. Und Verse wie die, wie es gerade Sebastian auch vorgelesen hat, sind manchmal wie eine Flasche mit Wasser mit Kohlensäure. Und wenn man die schüttelt, dann sprudelt's. Und wenn man es aufmacht, kommt alles raus. Und ich glaube, das sollen solche Verse auch mit uns anstellen, sollen uns richtig zum Sprudeln bringen. Und das wollen wir sehen, wie das passiert. Also Paulus hat bereits ausführlich die Einheit erklärt, die die Gläubigen mit Jesus Christus haben. Vielleicht erinnert ihr euch vom letzten Mal an das Beispiel mit dem Flugzeug. Ja, also wenn wir neben, unter oder hinter dem Flugzeug sind, bringt das nichts. Da heben wir nicht mit ab. Wir heben nur ab im Flugzeug, wenn wir im Flugzeug sind. Genauso ist es auch mit uns. Wir sind in Christus und heben ab. Nächste Haltestelle, Gottes Königreich. Der Himmel, keine Layovers, keine Zwischenstopps. Ja. Und Paulus hat unsere Einheit mit Christus so ausführlich erklärt, weil es für die Kolosser und für uns so wichtig ist, dass wir das gut verstehen. So haben wir das letzte Mal in Kolosser 3, Vers 3 gehört: Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Das ist die Einheit, von der Paulus gesprochen hat. Als Jesus gestorben ist, bist du gestorben. Als er begraben wurde, wurdest auch du begraben. Als Jesus auferstanden ist, bist du auferstanden. Und da Jesus zu Rechten Gottes des Vaters ist, bist auch du da. Jesus ist unser Vertreter und er hat alles für uns getan. Und nach diesem großen theologischen Teil ist es jetzt ganz normal, dass Paulus in die Praxis geht, dieser Lehre. Ja, wie können wir als Gläubige unsere Einheit mit Christus ausdrücken? Wie können wir das ausleben? Und wenn wir also zu diesen Versen kommen, also Vers 5 angefangen, denke ich, das ist ziemlich auffällig und sehr aktuell auch für uns im Jahr 2024 ist, zu bemerken, dass, was Paulus hier erwähnt, ja, so tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Wie wir sehen, bezieht sich hier der Großteil dieser Auflistung auf sexuelle Sünden. Und das entspricht auch der Gesellschaft, in der wir leben. wer die Augen aufmacht, der merkt schnell, wir leben in einer Gesellschaft, die besessen ist von Sex. Pornografie, sexuelle Sünden prägen die Musik, die wir im Radio hören, die Zeitungen, die wir lesen oder die sozialen Medien, die wir konsumieren. Und das fällt vielen auf. Eine Journalistin zum Beispiel, über die ich neulich gestolpert bin, ist Georgia Ann Geyer aus den USA. Und gelegentlich macht sie ganz interessante Beobachtungen über unsere Gesellschaft. Sie ist außerdem Expertin für Lateinamerika und hat viel Zeit dort verbracht. Und einer ihrer Artikel heißt Sprache, Schlüssel zu uns selbst. Und darin beschreibt sie, wie wir über Dinge sprechen, die in unserer Gesellschaft passieren. Also ich sprach speziell über zwei junge Athleten, die tragischerweise an Kokain gestorben sind. Und Fernsehkommentatoren haben immer wieder kommentiert, Kokain hat ihn getötet. Er wurde von Kokain getötet, Kokain die mörderische Droge. Und Frau Geyer sagt, ich glaube, ich hätte es anders ausgedrückt. Ein Athlet von gesundem Verstand hat freiwillig das Gesetz gebrochen und Kokain genommen, eine illegale Droge, die als ungewöhnlich süchtig, potenziell tödlich bekannt ist und ist dadurch gestorben. Und dann zeigt sie, dass unsere Gesellschaft durch Sprache ausdrückt, dass wir kein oder nur sehr wenig Verantwortungsbewusstsein haben. Wenn Dinge passieren, dann wegen Kokain und nicht wegen der einzelnen Person, die die Droge genommen hat. Und Frau Geyer berichtet, wie sie gelernt hat, dass das auch eine der Eigenschaften der spanischen Sprache ist. Ich kann das auch bestätigen, denn ich habe das Gleiche gemerkt, als ich letztes Jahr in Mexiko Spanisch gelernt habe. Frau Geyer sagt, die spanische Sprache drückt viele Handlungen so aus, dass es nicht so sehr die Person ist, die es tut, sondern vielmehr, dass die Dinge selbst geschehen. Ja? Auf Spanisch verursachen Dinge in vielen Fällen ihre eigene Handlung. Ja, also zum Beispiel, wenn ich jetzt in ein Zimmer reinkomme und einen Stuhl umschmeiße, dann heißt das, der Stuhl hat sich selbst, ist sich selbst umgefallen. La silla se cayó. Ja, also es ist reflexiv dann, er hat sich umgefallen, das war nicht ich. Ja. Und da, ja, also, oder der Baum hat sich selbst umgefällt. Ja, das Glas hat sich selbst zerbrochen. Ja. Und der Punkt ist, dass wir in unserer Gesellschaft den gleichen Ansatz haben. Wenn wir unsere Titelseiten ansehen, ist das die Art und Weise, wie Dinge präsentiert werden. Ja. Eine Bombe hat Menschen im Gazastreifen das Leben gekostet. Panzer zerstören die Ukraine. Dass wir als Menschen Verantwortung tragen, dass Menschen die Bombe abwerfen oder abschießen, Menschen die Panzer fahren, geht oft verloren. Wenn wir aber zu Gottes Gnade kommen, dass er uns aus Gnade errettet hat und Erlösung von unseren Sünden geschenkt hat, dann dürfen wir nicht vergessen, was dieses Geschenk von Gott mit uns anstellen soll. Nämlich menschliche Verantwortung. Wenn wir in unserer Gesellschaft so viel haben, das gegen Gott spricht und das gegen das geht, was er in der Bibel sagt, dann ist es wichtig, dass wir als Christen uns verantwortlich verhalten und versuchen, unser Leben nach Gottes Wort und nach seinem Willen auszurichten. Und deswegen, bei dem, was wir hier lesen, lesen wir nicht einfach nur gute Ratschläge oder Tipps an die Kolosser. Wir lesen hier den Willen Gottes für das Leben der Christen. Und durch Paulus erhalten wir also seine Anweisung, so tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit und so weiter. Und in Versen 9 und 10 unterstützt Paulus das mit dem Beispiel, ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen Menschen angezogen. Ja. Wir sollen an das Wechseln von Kleidern denken hier und etwas darüber erkennen, was in uns geschehen ist und wie wir auf das reagieren sollten, was wir bekommen haben. Kleider machen uns nicht zu dem, was wir sind, aber sie können demonstrieren und zeigen, wer wir sind und zu wem wir gehören. Und deshalb drücken die Dinge, die wir als Christen anziehen, unseren Glauben auch aus, den wir in Christus haben. Das ist der grobe Rahmen der Verse. Und jetzt wollen wir noch mal ein bisschen ins Detail schauen. Ja. Also kehren wir noch mal zu Verse 5 und 6 zurück. Und wir wollen uns da noch mal dieses ganze Töten genauer ansehen. Dieser Befehl stammt direkt aus den vorigen Versen über deinen Tod und deine Auferstehung in Christus. Also weil du gestorben bist und mit Christus auferweckt worden bist, bist du nicht mehr tot. Töte nun deine Glieder, die auf Erden sind. Ja. Die Grundlage unserer Errettung ist der Tod Christi. Also jetzt auch ihr tötet die Glieder, die auf Erden sind. Und Paulus erklärt sofort, was er mit diesen irdischen Gliedern meint. Das ist manchmal vielleicht für uns nicht so einfach zu verstehen, was er meint. Aber er sagt es. Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Lust und so weiter. Was ich persönlich jemals wortwörtlich töten musste, war meistens nie größer als eine Fliege. Aber selbst das ist nicht besonders schön. Ich kann also nicht gerade aus eigener Erfahrung sprechen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass etwas zu töten nie angenehm ist. Aber das ist, was wir tun sollen. Wir sollen etwas töten. Und Paulus würde uns zustimmen, wenn wir sagen, dass es nicht angenehm ist, diesen Befehl auszuführen. Wenn wir lesen, dass wir unsere Glieder töten sollen und dann spezifische Sünden aufgeführt werden, sollten wir das nicht als etwas Einfaches betrachten. Jeder, der schon einmal jemand anderem seine Sünden bekannt hat oder der darüber nachdenkt, worüber er nachdenkt, weiß, dass es nicht einfach ist, Sünden zu bekämpfen. Deshalb sagt die Bibel hier, tötet. Wir sollen direkt merken, es ist nicht angenehm und es ist auch nicht leicht. Aber dennoch steht es in der Bibel, und was in der Bibel steht, ist kein Tipp, ist kein Vorschlag, sondern es ist der Wille Gottes. Eines der Dinge, an die wir hier denken müssen, ist, dass wir bei diesem Befehl so tötet nun die Zusicherung haben, dass es nicht nur notwendig ist, Sünde wie sexuelle Sünde zu töten, sondern dass es auch möglich ist. Es ist nicht nur notwendig, es ist auch möglich, dass wir das tun. Die Tatsache allein, dass Gott das von uns möchte, ist auch der Hinweis, dass es möglich ist und dass es getan werden kann. 2. Thessalonicher 3, Vers 3 sagt zum Beispiel, der Herr ist treu, er wird euch stärken und vor dem Bösen bewahren. Und das ist ein großer Trost, denn in diesen Versen wird viel über Sündhaftigkeit gesprochen, aber hier finden wir auch Gnade. Deshalb sollten wir das Töten dieser Sünden auch als etwas betrachten, das für uns möglich ist, da uns Gott durch seinen Heiligen Geist dazu befähigt. Das ist der Wille Gottes, und wir können sicher sein, Brüder und Schwestern, dass Gott uns durch seine Gnade die Kraft geben wird, das zu tun, was er in seinem Wort sagt. Und die Auflistung hier, wir haben es schon gemerkt, sind also sexuelle Sünden. Und tatsächlich gibt Paulus in der Bibel dreimal eine solche Auflistung. Und jedes Mal steht Unzucht an erster Stelle. Also schon zur Zeit von Paulus und ohne Zweifel in unserer Zeit ist das eine der Sünden, vor denen sich Christen in Acht nehmen sollen. Immer wieder tauchen in den Medien Namen von Männern auf, die jahrzehntelang oder länger das Wort Gottes predigten und dann sich herausstellt, dass sie sich von Gottes Wort abgewandt haben und Dinge wie Ehebruch begangen haben. Larry hat das heute Morgen schon im Gottesdienst erwähnt. Er hat mal gezählt, allein in den letzten 10 Jahren kann man ein Dutzend Männer finden. Die Dinge, vor denen Paulus uns warnt und uns ermahnt, sind Dinge, die sehr typisch für die Gesellschaft sind, in der wir leben. Leider sogar für die christliche Gesellschaft, in der wir leben. Die Warnung dieser Verse ist also durchaus relevant für uns noch heute. Aber wie können wir uns das Töten von diesen Sünden praktisch vorstellen? Wie macht man das? Ich muss da an das Gärtnern denken, denn als sie noch am Leben war, war meine Großmutter eine großartige, sehr geschickte Gärtnerin. Sie wusste wirklich, wie man alles Grüne am Leben hält. Ich weiß das nicht, bei mir geht alles ein. Wenn man beispielsweise ein Gewächs veredeln möchte, ist eines der Dinge, auf die man Acht geben muss, dass wenn so ein Trieb dann wild herauswächst von der alten Pflanze, dass man sofort die Gartenschere in die Hand nimmt und das abknipst und abschneidet. Also jeder Trieb aus dem alten Gewächs muss abgetrennt werden, weil die Kraft der Pflanze dadurch geschwächt wird. Paulus hat tatsächlich etwas sehr Ähnliches in Römer 8 gesagt. Wenn wir jetzt fragen würden, Paulus, wie können wir das töten, was in uns irdisch ist? Wie können wir diese Sünden umbringen? Dann würde er vermutlich sagen, oh ja, ich lese einfach, was ich in Römer 8 geschrieben habe. Steht ja schon alles da. Gut, Paulus, Römer 8, Vers 13. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, dann werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, dann werdet ihr leben. Paulus sagt also auch dort schon, durch den Geist sollt ihr die Taten des Fleisches töten. Sexuelle Sünden. Wieder. Ja. Mit Hilfe des Heiligen Geistes können wir vertrauen, dass Gott uns beisteht und helfen wird, wenn wir versuchen, das zu töten, was in uns irdisch ist. Die Kraft, das zu tun und diese Art von Sünden zu stoppen, wird nicht von mir kommen. Ich bin nicht stark genug, um Sünden zu töten. Gott selbst muss durch seinen Geist die Kraft dazu geben. Und das wird er auch tun. Und wenn du heute hier bist und mit einer dieser Sünden kämpfst, dann kannst du dir sicher sein, dass du nicht der Einzige bist. Und du kannst darauf vertrauen, dass Gott dir hilft und dir beisteht. Auf diese Art spricht Paulus also von den Taten des alten Menschen, wie er es später in Vers 9 nennt. In Vers 6 weist er auf die Konsequenzen dieser Taten hin. Wegen dieser Dinge kommt der Zorn Gottes. Ich als Christ denke oft, dass Gott bei meinen Sünden nachsichtig sein kann. Sie sind ja schließlich alle vergeben, oder? Aber warum würden wir uns wieder und wieder auf Sünden einlassen, die Jesus ans Kreuz genagelt haben? Denn es ist genau aus diesem Grund, wegen der Sünde, dass Gottes Zorn eines Tages die ganze Welt richten wird. Und die Bibel sagt, dieser Tag ist nahe. Und nach dieser doch sehr messerscharfen Warnung will Paulus in Vers 7 aber, dass wir zurückblicken. Also er gibt diese Warnung. Ja, der Zorn Gottes kommt. Aber Vers 7, da sagt er, unter diesen Dingen, diesen Sünden, habt auch ihr einst euer Leben geführt, als ihr in ihnen lebtet. Vergangenheit. Es ist wirklich nicht einfach, in Worte zu fassen, wie man sich als Christ fühlt, wenn wir auf den dunklen Abgrund zurückblicken, aus dem wir gerettet wurden. Am Kreuz nahm Christus diesen Zorn Gottes auf sich, damit er nicht mehr auf uns liegt. Im Psalm 40, Vers 3, da heißt es, er zog mich aus der grausigen Grube und aus dem Schlamm und stellte meine Füße auf einen Felsen, damit ich sicher treten kann. Das ist auch der Grund, warum ich denke, dass Paulus auf die Vergangenheit zurückblickt. Er erinnert die Kolosser und uns daran, dass was wir waren und was Gott für uns getan hat, ja, wo er uns herausgebracht hat. Das darf Trost spenden und ermutigen in diesem Kampf, in dem wir uns befinden, gegen die Sünde. Schließlich kommen wir dann zu den Versen 8 bis 11. Und die Anordnung, was Christen tun sollen, da sie ja doch erlöst sind, geht weiter mit den Worten, jetzt aber. Ich muss da immer ein bisschen an meinen Vater denken, der nicht so gerne bei Leuten zu Besuch ist und gerne seine Zeit für sich will. Demonstrativ die Hände auf die Oberschenkel klatscht und sagt, jetzt aber, jetzt gehen wir wieder dann weiter. Ja, und Paulus geht jetzt auch weiter. Jetzt aber. Jetzt, da du aus dieser Grube des Verderbens und aus dem Schlamm heraus bist, sagt Paulus, jetzt aber legt auch das alles ab. Das ist höchste Zeit für sozusagen ein geistliches Makeover, ja, einen geistlichen Kleidungswechsel. Wir dürfen die alte Kleidung ablegen, her mit der neuen. Und anstelle von sexuellen Sünden, wie in Vers 5, nennt Paulus jetzt in Vers 8 Sünden, die wir mit dem Mund tun. Ja, er sagt, legt auch das alles ab, Zorn, Grimm, Bosheit, Verleumdung, unanständiges Reden aus eurem Mund. Ja, Psalm 141, Vers 3 sagt, Herr, behüte meinen Mund und bewahre meine Lippen. Ich muss da auch zu mir selber predigen. So ein Stoßgebet brauche ich öfter. Wir sagen viele Dinge, die nicht recht sind vor dem Herrn und die schlecht sind gegenüber unseren Nachbarn, Kollegen, Freunden, Brüdern und Schwestern in Christus. Also weg damit. Zorn, Grimm, Bosheit, Verleumdung, unanständiges Reden. Die Dinge zerstören Freundschaften. Ruinieren Ehen, Beziehungen zwischen Eltern und Kindern. Und unanständiges Reden, das ist, in anderen Worten, schmutzige Sprache. Und da müssen wir alle drauf achten. Ja. Christen sagen viele Dinge, in ihren eigenen vier Wänden, die andere dann herausfinden, oft ganz beiläufig. Man merkt das ziemlich schnell an Kindern, wenn man zum Beispiel mal ein bisschen Zeit mit ihnen verbringt, im Kinderprogramm oder in der Jugendgruppe. Oder vielleicht, wenn man wie Lise im Kindergarten arbeitet. Es muss erschreckend sein eigentlich. Ich weiß, man schmunzelt dann so drüber, ja, Kinder. Die haben halt keinen Filter, ne? Das kommt alles raus. Ja, das ist schwierig. Aber wenn Paulus von Zorn, Grimm, Bosheit, Verleumdung und unanständiger Rede spricht, dann kann das ein Orientierungspunkt für uns sein, zu zeigen, wer wir wirklich sind. Aber jetzt im positiven Sinne. Ja. Werden wir den alten Menschen widerspiegeln, der wir früher waren, oder werden wir leben wie die neuen Menschen, die ihr Kreuz auf sich nehmen täglich und Jesus nachfolgen? Paulus schreibt weiter in Vers 9, belügt einander nicht. Natürlich alles so ein bisschen nach dem Motto von Vers 8. Und er sagt das aus gutem Grund, denn warum hat Paulus den Brief an die Kolosser überhaupt geschrieben? Ja, es war wegen Irrlehre. Es waren Irrlehrer in die Gemeinde gekommen und es gab Lügen über Jesus und über das Evangelium. Und wenn das passiert, gehen Gemeinden kaputt. Deswegen ist eine aufgeschlagene Bibel, wenn hier vorne irgendjemand steht, super wichtig. Ja, was er sagt, ist das auch, was Gott sagt? Ist gut, immer mal nachzuschauen. Wenn es aber doch dazu kommen sollte, dass wir uns als Christen gegenseitig anlügen, dann meistens, weil wir einander nicht genug lieben. Es ist viel zu einfach, unehrlich zu sein. Wir sind gerettet, der Himmel ist uns sicher. Und wenn es passiert, dass wir lügen, geh hin, bitte um Vergebung und bitte den Herrn um seine Hilfe und um seinen Schutz, dass es nicht wieder passiert. Denn wir Christen sind Gottes Kinder, er ist unser Vater und Gott ist Liebe. Der Gott der Liebe ist unser Vater. Und wie kleinen Kinder, die ihren Papa bewundern, wollen wir auch wie unser Vater sein, oder? Und nicht wie der Teufel, den Jesus in Johannes 8 Lügner und Vater aller Lügen genannt hat. Ja. Deshalb sagt Paulus das alles: Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen Menschen angezogen habt. Was meint Paulus mit dem alten und dem neuen Menschen? Ganz einfach ausgedrückt: Ich muss mich daran erinnern, dass ich einen weiten Weg gekommen bin, wenn ich an Jesus glaube. Vom Verlorensein und der Hölle hin zur Rettung, dem Himmel und ewiger Freiheit mit Gott. Und das ist herrlich. Also ist der alte Mensch alles, was wir waren, bevor wir geglaubt haben. Der neue Mensch ist das, was wir geworden sind, seitdem wir an Jesus glauben. Ihm Vertrauen für Erlösung, Vergebung unserer Sünden und ewiges Leben. Und diese beiden Menschenarten, der alte und der neue, das sind die einzigen beiden Arten von Mensch, die es gibt auf der Erde. Es gibt nur diese zwei. Alten und den neuen Menschen, die Verlorenen und die Gefundenen, die Ungeretteten und die Geretteten, die, die eines Tages in der Hölle und die, die eines Tages im Himmel aufwachen. Und dabei müssen wir als Christen natürlich ganz demütig bleiben. Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden durch den Glauben und das nicht aus euch. Es ist Gottes Geschenk, Epheser 2, Vers 8. Wir haben jetzt das Alte abgelegt. Wir haben das Neue angezogen. Ja, Vergangenheit. So heißt es in den Versen hier. Das ist schon passiert, aber Gott möchte, dass auch unser Leben neu aussieht. Nicht alt. Man sagt ja manchmal so, da siehst du alt aus, aber wir sollen neu aussehen. Ja. Ich arbeite im Hotel und da muss ich auch eine Uniform anziehen. Und jeder kann sehen, der Herr Köster, der ist Page beim Hotel, der trägt Koffer. Wenn ich aber draußen in der Stadt unterwegs bin, ohne Uniform, und mir begegnet einer meiner Kollegen, die erkennen mich kaum. Ist wirklich so. Und manchmal sehe ich dann meine Kollegen und ich denke so, ist das der? Also man kennt sie schlecht ohne Uniform. Ich lasse das mal so stehen. Neue Kleidung für neue Menschen. Kleidung, die zu dem passt, was wir sind. Vers 11, wir sind angekommen, herrlicher Vers. Da gilt nicht mehr Grieche und Jude, Beschnittene und Unbeschnittene, Barbar, Skythe, Knecht oder Freier, sondern alles und in allen ist Christus. Schau dich in der Gemeinde um. Die Art von Menschen, die Christus hier versammelt hat und die er im Herbst dann nach Markkleeberg schickt. Da gilt nicht mehr Deutsche, Ukrainer, Kolumbianer, Brasilianer oder Australier, keine Beschäftigten oder Arbeitssuchenden, nicht diejenigen, die viel haben oder diejenigen, die wenig haben, nicht diejenigen, die studiert haben oder diejenigen, die eine Lehre gemacht haben, sondern alles und in allen ist Christus. All diese Unterschiede, die wir vielleicht finden, sind keine Hindernisse, um gerettet zu werden. Gott zu lieben und ihm und seinem Volk zu dienen. Wir haben alle denselben Status, dieselben Privilegien, dank Christus. Wir sind alle eins in Christus. Christus ist alles und in uns allen. Auch das ist Gnade. Denn wir werden nicht mehr gerettet, wenn wir im Kampf gegen die Sünde glänzen und Fortschritte machen und eine Sünde nach der anderen abstechen und hinter uns lassen, sondern Christus ist alles und in allen. Wer ihn hat, hat alles, was er braucht. Wenn du heute hier bist und noch nie an Christus geglaubt hast, dann will Gott und wollen wir dich als Gemeinde daran erinnern, dass der einzige Weg vom Tod und der Sünde errettet zu werden und ewiges Leben zu haben durch den Glauben an Jesus ist. Vertrau ihm, komm zu ihm. Er hat sein Leben gegeben, damit alle, die glauben, niemals sterben. Christus ist alles. Amen.